Also die Köpfen der Portionsgegner haben Männer immer eine Erektion, wenn sie Frauen missbrauchen. Ja, da muss man nicht so tun.
Die laufen immer mit der Erektion rum.
Ja, die machen damit die Türklinke auf. Und dann kommt immer die Formulierung, in alle Körperöffnungen penetriert.
Warum machst du Escort?
Es sind immer Abenteuer.
Und irgendwie hat mich das total gereizt, es einfach mal auszuprobieren und in so eine ganz andere Welt einzutauchen.
Für mich ist das ein starker Ausdruck sexueller Freiheit, was ich da mache.
Ohne sie hätte ich das alles nie so akzeptiert, weil sie so positiv damit umgegangen ist, so wie ihr Körper ist.
Ja, ich hatte dann einfach noch diese 2-stündige Autofahrt vor mir, wo ich so feucht war.
Oh Gott, und ich war begeistert. Ich war begeistert und habe zugehört und habe 2 Wochen später gekündigt und mich beworben bei einer Agentur.
Ich glaube, da hast du schon etwas gefunden, was einen Escort von einem sehr guten Escort unterscheidet.
Hallo, ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen. Wie schön, dass ihr da seid. Heute, um dem 2. Teil mit Salome Balthus zu folgen. Ich bin auch sehr gespannt, was wir in diesem Teil besprechen. Und letztes Mal hatten wir eigentlich mit der Frage aufgehört, die da war, wer oder woher kommen diese lauten Bestrebungen, uns zu illegalisieren?
Spoiler!
Oder auch zu retten? Also je nachdem. Wer sind diese Retter, diese Unerwünschten? Und was stehen da so für Leute dahinter? Oder was sind das für Motive, die diese Leute haben? Genau, so Salome, wie schön, dass du wieder da bist.
Hallo Luisa.
Wie schön, dass du mit mir über diese ganz wichtige Thematik sprichst.
Mit dir und für alle unsere Hörerinnen, die wahrscheinlich zu 90% auch Escorts sind oder Escorts kennen. Wobei 100% kennen Escort. oder wissen es nicht. Jeder Mensch, der in der Stadt lebt, hat schon mal mit einem Escort in der Supermarktkasse oder in der U-Bahn gestanden.
Und ja. Ich habe mal so eine Statistik gesehen, dass irgendwie jede 6. oder 7. Studentin, ich weiß es nicht mehr, kann meine Hand dafür nicht ins Feuer halten, Escort gemacht hat. Ist das eigentlich, weißt du da was drüber?
Kommt mir ganz schön wenig vor, aber könnte schon sein. Ich weiß nicht, aus welchem Jahr die Statistik ist. Zahlen sind schwierig und Zahlen über dieses Thema gibt es auch keine echten, keine belastbaren und kann es auch nie geben. Einfach deswegen, weil das Stigma zu hoch ist, dass es gefahrlos wäre, darüber zu sprechen und sich zu outen. Und man auch viele von uns einfach gar nicht erreicht, die gar kein Interesse haben, weil das eben auch noch Teil der Intimsphäre ist. Und warum sollte man darüber mit jedem öffentlich sprechen?
Ja, genau. Also wer sind diese Menschen, die auch die Zahlen haben? Weil die haben auch auf jeden Fall Zahlen. 90% der Frauen sind ja, du weißt schon, Zwangsprostituierte.
Wann fing das an? Das fing an mit einem Artikel, 2015 war der, glaube ich, in der Emma, wo sie irgendwelche unbedarften Schauspieler, wir wissen ja, wie das ist, wenn Schauspieler sich zu irgendwas öffentlich äußern, seit der Sache mit Jan-Josef Liefers und so weiter, erst bei Corona, die dann irgendwie auf dem Titelblatt waren und sagten, wir wollen Prostitution abschaffen. Ich habe auch gehört, dass sie bei der Befragung, ob sie da mitmachen, noch die kleine Vorsilbe Zwangs vor Prostitution stand, aber vielleicht hat das einfach nicht mehr aufs Layout gepasst. Ne?
Also wer ist für Zwangsprostitution? Können wir ja mal eine Umfrage machen auf Twitter. Ich kann hier mal eine starten.
Na genau. Ja, die verstehen das dann gar nicht, worum es geht. Nein, also ja, also natürlich kam da der Vorstoß von den sogenannten Radikalfeministinnen, wobei ich mag den Begriff Radikalfeministin nicht, denn ich finde die nicht radikal. Ich finde die eigentlich begriffen in einem moralischen Rollback in Richtung ihrer bürgerlichen Elternhäuser in irgendwelchen westlichen Zivilisationen, wo sie eben dann sagen, ja, die Frau ist nur dafür selbstbestimmt, um am Ende dann doch wieder das Leben zu führen, was ihre Mütter geführt haben.
Das sind halt Vintage-Feministinnen.
Altfeministinnen finde ich ganz gut.
Ja, genau, Altfeministinnen.
Und Vintage. Vintage. Nein. Und ich würde auch sagen, Feminismus, der Frauen Selbstbestimmung abspricht oder sagt, du darfst es nur dann machen unter den und den Umständen, nämlich dass du perfekt psychisch gesund bist, in Klammern, das ist doch niemand. Und zweitens nur dann, wenn es dir immer Spaß macht, seltsames Kriterium für Arbeit, insbesondere für protestantische Kontexte, also die eigentlich sagen wollen, das kann es nicht geben. Na gut, und Genau, die Zahl 90%, mir ist nicht klar, wie die zustande kam. Also es gibt Leute, die behaupten, das kann eigentlich nur eine freie Erfindung sein. Und eine Schätzung, ja, also mehr als Schätzungen sind es auch nie. Es gibt dann zum Beispiel Studien, die eben belegen, dass alle, also parallel dazu, dass die Frauen, die das machen, alle psychisch krank seien. Die einzige Studie, die es dazu gibt, ist die sogenannte Farley-Studie von einer Melissa Farley aus den USA. Diese Studie, wenn man die sich anschaut, sieht man, dass die Umstände, unter denen sie zustande gekommen ist, eigentlich keinen wissenschaftlichen Standards genügen. Denn die Fragen, die gestellt wurden, waren Suggestivfragen. Mhm. Die Frauen, die daran beteiligt waren, haben es irgendwann gemerkt und abgelehnt, weiterzumachen. Ihre Antworten wurden aber trotzdem verwendet. Zweitens gab es, was bei jeder Studie eigentlich die Voraussetzung ist, es gab keine Vergleichsgruppe. Das heißt, du musst ja gucken, wenn du jetzt eine Gruppe der Bevölkerung fragst, ja, hast du irgendwelche Kindheitstraumata oder hast du irgendwelche psychischen Belastungen, und du fragst nicht gleichzeitig in der Vergleichsgruppe, wo die Kriterien sonst zutreffen, nur dieses eine eben nicht, dass sie Sexarbeit macht, da kommt man eben auch völlig andere Ergebnisse. Ja. Und die Farley-Studie ist also wissenschaftlicher Müll. Und sie wurde auch nie wiederholt. Ne? Normalerweise müssen Studien, wenn sie belastbar sein sollen, nach einer gewissen angemessenen Zeit unter denselben Bedingungen wiederholt werden, um zu gucken, ob die Ergebnisse überhaupt zutreffen. All das ist nie passiert. Und das ist einfach nur, damit sie sagen können, sie hätten es belegt. Und da es aber eben der den Vorurteilen der Leute entspricht, hinterfragt man es auch nicht weiter. Also es gibt da Methoden der Desinformation, die gerade auch rausgearbeitet wurden, vor allem von Leuten, die eben sich mit der Klimakatastrophe beschäftigen. Das nennt sich, die Abkürzung ist PLURV, also P-L-U-R-V. Also da kommen P wie Pseudo-Experten, zum Beispiel Melissa Farley oder irgendwelche Psychologinnen ohne Approbation, wie zum Beispiel Ingeborg Kraus, die dann auftreten und erklären.
Ist das diese Psychologin aus der Talkshow gewesen? Nee.
Nee, der war eine andere.
Okay.
Das ist eine andere, aber die, ich weiß nicht, ob die auch nicht eventuell in diesem Bereich eine Pseudo-Expertin ist. Denn natürlich, wenn man als Psychologin arbeitet in der Praxis, wo Leute hinkommen, die psychische Probleme haben, und dann zu sagen, alle, die in dem Bereich arbeiten, haben diese Probleme.
Ja.
Das ist ungefähr so, als würdest du halt eine Scheidungsanwältin über die Ehe befragen. Und die sagen, also alle Leute, die in der Ehe sind, wollen da raus.
Ja.
oder keine Ahnung, also ich muss ja nicht nochmal Vergleiche jetzt aufstellen, aber es ist evident. Ja. Ne? Oder beispielsweise auch dieser Hauptkommissar AD Manfred Paulus, der in jeder Talkshow auftaucht und seine Legenden aus dem Rotlichtmilieu der 70er, 80er, 90er Jahre erzählt. Also alles und dem niemand stellt mal klar, dass seine Erfahrungen fast schon so lange vorbei sind, wie sie gedauert haben. Ja, also Wissen von vor über 20 Jahren kann man doch nicht auf die jetzigen Verhältnisse übertragen, wo es erstens das Internet gibt und zweitens dieser Job verdammt nochmal legal ist und nicht mehr sittenwidrig. Ja.
Ja.
Und also
wir
dann
waren
sagt
bei,
man, also, ja. dann sagt man, okay, Opa erzählt vom Krieg, lass ihn halt und was er da irgendwo rausgefunden hat, wenn er jetzt erzählt, dass er in irgendwelche dann in der Polizeischule aufklärt, ja, irgendwo da in Schwaben. Oder wenn er dann irgendwie in osteuropäische Länder fährt und dort aufklärt und praktisch sagt, hey, kommt nicht nach Deutschland, die werden dann alle ausgebeutet. Gleichzeitig spricht er aber eben in der Öffentlichkeit, benutzt er das Wort Ausländer, ja. Also es ist so viel zum Polizeiproblem und zum Rassismus, den er auch nicht hinterfragt. Gleichzeitig ist der Mann für die Wiedereinführung des Sexualkrankheitengesetzes, was unter anderem beinhaltet, dass der Bockschein wieder eingeführt wird. Du wirst nicht wissen, was das ist.
Nein.
Ich kenne Kolleginnen aus dem Berufsverband, ältere Kolleginnen, die mussten das noch über sich ergehen lassen. Also das kommt von diesem Bock, also gynäkologischen Stuhl in einer Amtsstube, wo man als Prostituierte, also musste man dann irgendwie hin und dann musste man sich zwangsuntersuchen lassen, gynäkologisch. Und zwar nicht bei deinem Frauenarzt oder deiner Frauenärztin des Vertrauens, sondern direkt dort in der Polizeiwache. Ohne jede Diskretion. Und es kommt aus dem 19. Jahrhundert, da wurde das halt in größeren irgendwie Hallen gemacht. Die Frauen guckten alle zu, die Polizeibeamten feixten durchs Fenster. Übrigens haben sie damals auch versäumt, mal die Werkzeuge zu wechseln und haben die Geschlechtskrankheiten dies de facto gar gut verbreitet.
Also, oh Gott.
Das ist eine erniedrigende Prozedur, ohne jeden, also dem Beispiel los ist. Der Mann will das gerne wieder haben. Und da kann man sagen, was ist das für ein merkwürdig abseitiger Spinner? Ja, der hat dieses Jahr das Bundesverdienstkreuz bekommen.
Oh Gott. Ach, was ist da los?
Das ist ein
Pseudo-Experte.
Ja, genau. Das zweite, der breite Buchstabe, ist L, Logikfehler. Mhm. Der häufigste Logikfehler bei Prostitutionsgegnern ist, den auch Lili Breimer gern macht, ja, wir müssen das verbieten, weil dann können wir Ausstiegsprogramme und Hilfsprogramme anbieten. Nein, Frau Breimeier, die kann man auch so anbieten. Die kann man sogar besser anbieten, wenn man mehr Steuereinnahmen hat. Und die kann man erst recht dann anbieten, wenn man auch die Frauen erreicht. Es ist doch kein Widerspruch, dass man den Frauen hilft, die es nicht machen wollen, und gleichzeitig die es machen wollen, unterstützt. Es ist doch an ein Verbot gar nicht gebunden. Ne? Mhm. Zum Beispiel. Ja,
also da sind einige Logikfehler dabei. Das ist nicht der einzige.
Ja, und zum Beispiel eben diese Emotionalisierung. Wenn zum Beispiel einer unserer Hauptfeindvereine ist ja Tade Femme, Tade Femme, also Deutschland, die sich ja von Tade Femme Schweiz deswegen gespalten haben, weil die in der Schweiz eben nicht der Ansicht sind, dass die Hauptfeinde der Frauen, dass sie Kopftuch und Prostitution bekämpfen wollen, ebenso wie die Emma. Ne? Mhm. Also weil sie eben bei beiden sich vorstellen können, dass es da Freiwilligkeit gibt, beziehungsweise dass ein Verbot nicht hilft. Denn bei einer Frau, die gezwungen wird, Kopftuch zu tragen, die wird wegen dem Verbot dann das nicht abnehmen, sondern sie wird eben nicht mehr rausgehen dürfen. Ne? Mhm. Also abgesehen davon, dass viele nichts dagegen haben, wenn Putzfrauen Kopftücher tragen, aber wenn es die Dozentin tut, ist es auf einmal ein Problem. Und das ist nicht anders zu erklären als durch Rassismus. Mhm. Und bei Prostitution ist Rassismus übrigens auch häufig ein Thema, dass man eigentlich das macht, um ein Tool zu haben für Abschiebungen. Deswegen auch immer wieder die Behauptung, es seien da vor, also de facto ist es ja auch so, dass sehr viele Frauen aus Osteuropa das machen, eben weil sie versuchen zu überleben und sich bessere Bedingungen zu schaffen. Mhm. Und zu sagen, die sind aus Osteuropa, können kein Deutsch, was auch nicht immer zutrifft. Und dann zu sagen, sie haben einen osteuropäischen Akzent, also sind sie dumm, was auch nicht immer zutrifft.
Ja.
Und vor allem sind sie dann gezwungen. Es gibt ja unglaublich viele Leute, die herkommen, nicht gezwungen sind, außer eben durch wirtschaftliche Not.
Es ist auch immer der Satz, osteuropäische Mädchen und Frauen.
Ja, Mädchen, ganz häufig. Ja, es gibt die in der CDU kamen von den Abgeordneten bei der Debatte über das Prostitutionsschutzgesetz immer wieder die Mädchen. Ja, also diese Infantilisierung ist ja auch ein Zeichen davon, es ist ein Framing, unbewusst oder bewusst. Gut, und zu Inge Bell, ne? Die erzählt halt bei Veranstaltungen, ich war da einmal auch dabei, als ich noch nicht so bekannt war, die dann den Titel haben wie Für eine Welt ohne Prostitution, erzählt sie halt dem Fachpublikum, also dem Ganzen, die eh dafür sind, diese Geschichte, wo sie halt im Kosovo-Krieg war, und halt ein Mädchen getroffen hat, ein wirklich Mädchen, also eine 13-Jährige, 12-Jährige, die halt von Soldaten auf brutale Weise vergewaltigt worden ist. Ich gehe nicht ins Detail, sie tut es, und zwar minutenlang.
Oh,
in wirklich ekelhaften Details. Wo man sich fragt, ist das hier eigentlich eine verkappte Pornoveranstaltung oder warum muss man das so genau wissen? Warum muss man wissen, wie? Und naja. Und dann, nachdem sie das alles erzählt hat, und ich sagte, warum man das so genau wissen soll, weil es nämlich eine Form von Emotionalisierung ist.
Ja.
Auch die Bilder, die dabei gezeigt werden am Projektor. Mhm. Danach sagt sie, und deswegen bin ich gegen Prostitution. Und die Leute stellen den Zusammenhang irgendwie her, ohne Logik, denn eine Vergewaltigung ist doch keine Prostitution. Schon gar nicht im Krieg. Ja.
Ja.
Also,
oh Gott.
Das hat mit Prostitution ungefähr so viel zu tun wie Zwangsarbeit mit Unterschlägen, mit Arbeit. Ja? Also es ist einfach keine Dienstleistung, was die Frau da erbracht hat. Es ist eine Vergewaltigung. Und aber die Leute sind so emotionalisiert und die meisten Menschen sind auch logisch so schwach, gerade wenn es so ein Thema ist, was so schambesetzt ist, dass sie da nicht weiter drüber nachdenken und sagen, nee, wollen wir nicht, muss weg, ganz schnell, aus den Augen, aus dem Sinn. Ja? Und die arbeiten also bei den Logikfehlern nicht damit, weil sie dumm sind oder weil sie die Logikfehler nicht selbst sehen würden, sondern weil sie wissen, und davon ausgehen, dass ihr Publikum erstens selbst emotionalisiert ist, schwach ist und auch selbst vielleicht ein bisschen dumm ist. Also wenn jemand die Trägheit und die Dummheit der Menschen für sich nutzt, hat er immer sehr gute Chancen. Ja. Und es ist sehr schwer, dagegen anzukommen. So, ja. Was haben wir noch in dem Wort Plurf? Logikfehler. Sag mal das U ganz kurz.
Ich könnte mir jetzt Unwissenheit vorstellen, aber vielleicht ist es auch was völlig anderes.
Nee, das ist interessant. Ich glaube, das ist nämlich so gespalten. Das U ist unerfüllbare Erwartungen, genau. Also, oder das, was heißt, dass man von etwas, von der Wissenschaft oder von Dinge verlangt, die gar nicht einlösbar sind. Zum Beispiel eines Grades von Gewissheit, der unerreichbar ist. Die zum Beispiel sagen, ja, bei euch im Berufsverband sind ja nur so und so viele, die anderen offenbar nicht, also sind die anderen alle offenbar Opfer und wollen das gar nicht. Oder man sagt, ja, es sind ja nur so und so viele registriert, ganz viele nicht. Das heißt doch, dass der Rest des Menschenhandels Opfer. Dass es irgendwie andere Gründe geben könnte, sich nicht als Aktivistin zu betätigen oder zu registrieren. Beispielsweise, weil man das als Abenteuer begreift und gar nicht weiß, dass man irgendwie was Politisches tut. Oder weil man vielleicht auch einfach gar keinen Bock auf Gremienarbeit hat und einfach nur Geld verdienen will und dann wieder nach Hause und irgendwie die Eltern versorgen und das Kind in die Schule bringen. Oder wenn man zum Beispiel dann sagt, man verfälscht etwas, indem man es irgendwie verzerrt darstellt. Ne? Also indem man sagt zum Beispiel, die Frau hier hatte psychische Probleme und ist dann Prostituierte geworden. Und deswegen gibt es da einen Zusammenhang. Ja. Dabei ist es doch erstmal so, dass jeder Mensch ein Recht hat, sich zu entscheiden, was er mit seinem Körper tut, egal was er davor erlebt hat.
Ja? Das ist eine harte Bevormundung. Leuten, nur weil sie mal psychische Probleme hatten oder vielleicht auch psychische Probleme haben, das nicht zu erlauben, mit ihrem Körper das zu tun, was sie wollen.
Ja, oder zum Beispiel auch durch diese Strohmann-Argumentation oder Othering. Das heißt, man benutzt Menschen wie mich zum Beispiel als Beispiele, die man aber verzerrt darstellt. Man sagt zum Beispiel, ja, du bist ja die privilegierte Luxushure, die ja indirekt davon profitiert, dass es Menschen schlecht geht. Und du willst ja, dass es legal bleibt, weil du einfach nur geldgierig bist und deinen Job weitermachen willst. Mhm. Gerne auch mit Falschaussagen kombiniert, zum Beispiel behaupten die Leute, ich würde ihr Geld von den Frauen auf meiner Website nehmen, irgendwie Provision. Dabei nehme ich keine Provision, das ist Non-Profit-Ding.
Wusste ich übrigens auch gar nicht, bis wir miteinander gesprochen haben. Also ich wusste es tatsächlich nicht. Ich dachte, dass es einfach eine Agentur ist.
Nee, es ist keine Agentur. Ich weiß auch gar nicht, wann meine Kolleginnen irgendwie Dates haben und welche, weil die E-Mails kriegen sie direkt von den Kunden. Da gibt es kein Portal oder so. Mhm. Es ist praktisch genau wie du. Nur, dass das du vorstellen musst, also du kriegst ja auch die E-Mails direkt von deinen Kunden und beantwortest die. Und ich habe das halt gedacht, wenn ich das für mich mache, kann ich es auch für andere Kolleginnen gleich mitbauen. Da habe ich halt mehrere Kontaktformulare und die kriegen dann alle ihre E-Mails.
Und das ist einfach richtig toll, weil so kann man als Frau, und das ist jetzt ein Shoutout an alle, also ich kriege ja auch regelmäßig noch E-Mails von Frauen, die mir schreiben, hey, ich weiß nicht, was ich machen soll, ich will Escort werden, was soll ich tun, bla bla bla. An alle auch mal so, das ist ja auch eine Möglichkeit, ne? Also so kann man ohne Agentur und trotzdem ohne, dass man eine Website braucht.
Eine muss halt irgendwie dann sagen, eine muss halt irgendwie dann im Impressum stehen, eine muss sich sozusagen die buchhalterische und irgendwie die Verantwortung übernehmen gegenüber den Behörden. Aber ich schütze damit zumindest die Anonymität meiner Kolleginnen. Mhm. Ich habe, also natürlich zahlen die ihre Steuern und ich habe mit denen auch Verträge, wo alles drinsteht, auch damit die abgesichert sind, aber das steht halt nicht im Internet. Ne, das weiß mein Steuerberater, das zur Not, wenn irgendwie eine Straftat vorliegt, dann könnte die Polizei das auch irgendwie einfordern, diese Informationen, aber sie kriegt halt nicht jeder Typ, der das mal googelt. Die kriegen nur meinen Namen und das muss reichen. Mhm. Und unterstellen sie mir halt, ich würde ja eigentlich Zuhälterin sein oder Zuhältermafia.
Obwohl du davon nicht profitierst.
Ja, genau.
Außer vielleicht dadurch, dass du natürlich eine größere Masse vor dir herschiebst und mehr SEO hast und dadurch vielleicht besseres Marketing und
so weiter. Es macht Spaß, Kolleginnen zu haben und es ist auch cool, so in so einem Team zu sein und sich gegenseitig dann auch gut irgendwie covern zu können zur Not und über sich mit Tipps austauschen zu können. Ich profitiere davon sehr, nur halt eben, wie beute ich sie dadurch nicht aus?
Ja, ich profitiere hier auch sehr von meinem Netzwerk und von den Mädels, die mit mir zusammenhängen irgendwie. Also davon profitieren wir alle.
Ja, zum Beispiel in so einer Talkshow sagt man dann ja auch zum Beispiel dann zu mir, dass, oder, dass ich eben nicht für die anderen sprechen könnte, weil ich so eine Ausnahme sei. Kann ich dann im Moment auch nicht groß belegen, weil niemand Zahlen hat. Ich kann nicht sagen, es gibt, also abgesehen davon, bin ich wahrscheinlich in meiner Art, so wie du ja auch, natürlich eine Ausnahme, aber jede ist eine Ausnahme, jede ist ein eigener Mensch.
Ja.
Man kann natürlich dann sagen, es ist ahistorisch, sowas zu sagen. Ahistorisch, weil dass die mich als Ausnahme sehen, liegt natürlich an ihrer Wahrnehmung aus ihrer Sicht. Ne? Also, dass ich eben historisch, aber der Geschichte, mit der sie sich nicht befassen, in der Geschichte der Prostitution, historisch betrachtet sind wir eben keine Einzelfälle, sondern gehören zu einem bestimmten Spektrum von Prostituierten, die es immer gab neben den Elendsprostituierten oder den Bordellhuren, nämlich die Selbstständigen und sich an ein exklusives Klientel richtenden Hetären und Kurtisanen. Und es gab sie zu allen Zeiten, mehr oder weniger prominent. Ne? Es gab so Hochphasen, wie zum Beispiel die Belle Époque in Paris. Ja? Dann gerade dieses, das letzte Zeitalter, wo das häufig war, vor 100 Jahren. Ich meine, da gab es halt unglaublich viele Kurtisanen. Ich meine, zum Beispiel die Namen, die kennt man zum Beispiel, La Paiva, ja, die Marie de Plessis, zum Beispiel die Kameliendame, also wurde die genannt, die ist sehr berühmt. Oder La Traviata. Ne? Dann Celeste Mogador, die hat den Cancan erfunden. Hortense Schneider, Cora Pearl, Jean de Tourbeil, Marguerite Bellanger, die übrigens das Modell für die Olympia von Manet war. Ja? Hm. Blanche d'Antigny, die Vorlage für Emile Solas in Nara, Sarah Bernhardt, die Vitesse de Labigne, ja, die hat noch im 20. Jahrhundert gelebt, oder Caroline Otero, Léon de Pougy. Also das sind alles Namen, die kennt man halt in der offiziellen Geschichte nicht, aber es gab diese Frauen. Und das ist auch nur eine ganz kleine Auswahl von den Pariser Kurtisanen dieser Zeit. Dann gab es zum Beispiel die Serenissima, ja, Veronica Franco, generell die Kurtisanen in Italien, ja, Tullia d'Aragona, Giulia Ferrarese. Dass man die Namen nicht kennt, ist ja nicht unsere Schuld. Ja? Mhm. Und das sind eben keine Ausnahmen. Ja, und es ist aber auch nicht ohne Grund so, denn dass sie nicht zur offiziellen Geschichte gehören. Denn in der ersten Folge habe ich ja erklärt, warum man solche Vorbilder nicht möchte. Ne? Man muss also gezielt danach suchen. Na, man will sie nicht, weil das irgendwie nicht das Vorbild für heiratsfähige Mädchen in der bürgerlichen Gesellschaft ist, genau. Die irgendwie ihren Körper der Gesellschaft zur Verfügung stellen sollen und nicht selbst damit Geld verdienen und sagen, ich bestimme, wer mit mir schläft.
Man zeigt sie, wenn dann, als sehr exotische Ausnahme.
Sie werden einfach beschwiegen und vergessen. Und wenn eine auftaucht und sich ihm vor die Nase setzt, sagen sie, na, dich gibt's ja eigentlich dann doch nicht, weil du bist ja so selten. Also es ist eine absichtliche Verneinung und Geschichtsklitterung. Ne? Man muss danach suchen. Also es gibt zum Beispiel ein großartiges Buch, das leider auch nur noch antiquarisch zur Verfügung steht. Warum auch immer. Es ist, glaube ich, von 2002. Für Nils Johann Ringdahl.
Das heißt neue, ich schreibe das mal mit. Nils Johann Ringdahl.
Ringdahl. Das heißt, er ist Norweger. Der ist gerade gestorben. Das heißt Neue Weltgeschichte der Prostitution. Bei Piper erschienen, auf Deutsch.
Als Norweger, okay.
Ja, ein Land, wo das nordische Modell gilt. Vielleicht ist es deswegen nicht mehr aufgelegt, könnte sein.
Ja, vielleicht.
Also, keine Ahnung.
Interessant.
Es ist einfach, es ist eine Tatsache. Aber es ist antiquarisch ganz gut zu bekommen. Und in Berlin habe ich der Hydra-Beratungsstelle zwei Exemplare geschenkt, wer es lesen will. Und ich finde, es soll zur Hydra gehen in Berlin.
Und, ja, ich wollte gerade auch noch sagen, dass dieses was du gerade gesagt hast, dass diese Frauen eben dann, wenn dann mal als Einzelbeispiel vielleicht oder als Einzelfall, nicht als Beispiel, sondern als Einzelfall genannt werden, vielleicht, das ist ja eigentlich genau das, was halt uns passiert oder was dir passiert, wenn du in so eine Talkshow gehst, dann bist du das exotische Wesen, das total einzigartig und alle begegnen dir mit einer dermaßen, wie sagt man,
Voreingenommenheit.
So, ja, und also, auch so, die stellen sich gefühlt so blöd. Also ich habe das Gefühl manchmal, wenn Leute mit dir sprechen in diesen Talkshows, und wie blöd die sich stellen, da denke ich, das kann ja gar nicht echt sein, dass die sich so blöd stellen.
Es ist nicht so blöde Fragen zu beurteilen, ob die Menschen so doof sind oder so niederträchtig, aber eins davon. Jedenfalls.
Aber ob das nicht eine Masche ist, um dich eben als dieses exotische Tier darzustellen, weil man dir nur diese Fragen stellt, weil du ja so exotisch bist und weil du ja so, dir redet man ja nie.
Ich weiß zum Beispiel auch bei dieser Talkshow, wo ich das letztes war vom SWR, dass die gescriptet war. Also als alle außer mir und nach diesem Bordellbetreiber, den sie da auch so als Beispiel eingeladen hatten. Negativbeispiel natürlich, irgendwie wussten, wie es ablaufen soll. Ne? Dass es eigentlich darum geht, erst die Geschichte eines Opfers, sogenannten Prostitutionsopfers darzustellen, obwohl die Sandra Noraki da war und die mir auch sehr, sehr leid tut, letztendlich das Opfer von einer sozialen Misere ist, ne? Von Hörigkeit, von Beziehungsgewalt schlimmster Art, die natürlich eine große Rolle spielt, wie in allen Bereichen. Und die nur meint, weil so das, was sie da gemacht hat, dass sie sich von ihrem Freund hat irgendwie dazu animieren lassen, sich zu prostituieren, im Nachhinein dann fand, dass sie es eigentlich gar nicht wollte, vor allem nicht in dieser Form. Und jetzt meint, sie möchte jetzt die Männer, die das konsumieren, bestrafen, alle Kunden pauschal. Also kann man davon halten, was man will. Ich möchte sie nicht runtermachen, weil sie wirklich sehr Schlimmes erlitten hat. Und ich glaube ihr das auch, ja. Also ich bin auch nicht der Meinung, dass nur weil es jetzt keine konkreten Beweise und Belege gibt, man sagen sollte, sie ist erfunden. Es gibt natürlich Opfer, die Opfergeschichten erfinden, also die keine Opfer sind. Beispielsweise hat von einer auch evangelikalen Organisation Mission Freedom hat dann der Spiegel aufgedeckt, dass die Opfergeschichte von einer Frau, die auch sehr krass war, die behauptet hat, sie wäre als Kind schon von ihrem Vater, der Zuhälter war, prostituiert worden und dann später hätte sie in seinem Bordell gearbeitet. Ja, und das stimmt da alles nicht. Das war alles falsch. Ja.
Wow. Wenn es ja, apropos Falschgeschichte, da fällt mir ein, du hast sogar darüber in einer Kolumne geschrieben, über diese Dokumentation.
Ach ja, na gut, jedenfalls ist es so, kannst du hier einen Link irgendwo anfügen. Aber es ist so, dass ich meine, man sich wundert, dass wenn es so viele Opfer gibt, warum haben sie immer dieselben? Und warum sind die Opfer, die sie dann haben, alle weiß und deutsch? Wenn doch die meisten Opfer aus Bulgarien und Rumänien kommen. Also könnte man den Spieß auch umdrehen. Ne? Aber es ist natürlich auch unfair, denn natürlich ist es klar, dass auch viele Frauen, die dem, oder Männer oder Jungs, die Zwangsarbeit zum Opfer fallen, vielleicht nicht die Ressourcen haben, darüber zu sprechen.
Ja, also, genau. Und die weißen deutschen Opfer, das sind wahrscheinlich genau die genauso wie wir, du und ich, die Möglichkeit haben, überhaupt an die Öffentlichkeit zu gehen. So, genau. Deswegen würde ich auch sagen, wir sind auch weiß und deutsch, deswegen haben wir vielleicht auch mehr Ressourcen, mehr Möglichkeit.
Jeder Aktivist auf der Welt ist privilegiert. Das ist die Voraussetzung für jeden Aktivismus. Ja, also Essen haben zum Beispiel. Und vielleicht, na gut. Also das ist eben wie das, wir waren bei U, unerfüllbare Erwartungen. Also dass man
Beweise von stimmt, wir waren ja noch bei Plurf.
Ja, genau. Kommen wir weiter, es lässt sich ganz gut daran festmachen. Ne? Kommen wir weiter zu R wie Rosinenpickerei. Also man pickt sich bewusst Infos raus, die zur eigenen Darstellung passen und lässt andere weg. Ne? Also zum Beispiel eben durch sowas wie so eine Anekdote. Man merkt, also wie zum Beispiel diese Inge Bell, wie ich erzählt habe, die Anekdote mit dem Vergewaltigungsopfer. Also sie arbeiten bevorzugt mit starken Bildern und Anekdoten und brutalen Opfergeschichten. Das tun alle diese Abolitionistinnen. Also Abolitionismus ist der von denen sehr gewählte Begriff für Prostitutionsfeindlichkeit. Eigentlich kommt das aus der Bewegung der Sklavenbefreiung der USA und es ist eine verdammte Unverschämtheit, dass sie den Begriff verwenden. Aber
Ich wusste das nicht. Mein Gott.
Naja, gut, wir können sie auch einfach Hurenhasserin nennen oder Prostitutionsgegner, neutral.
Und dann nennen wir sie jetzt nur noch Prostitutionsgegner.
Ja, Prostitutionsgegner benutzen dann zum Beispiel bei der Rosinenpickerei also entweder die Anekdote, dass sie eben Anekdoten wählen, die ihre Darstellung untermauern und die hochemotional sind. Also Geschichten von Not und Missbrauch, von schlechten Arbeitsbedingungen, die man nie konkret belegen kann.
Oder ich habe das Gefühl, schwierig. Das ist was typisch Amerikanisches. Also das passiert öfter mal, wenn ich amerikanische Sachbücher lese, dass dann anhand von irgendwelchen Einzelfällen irgendwelche Theorien begründet werden und denke
ich, okay. Da kommt das auch. Und das ist auch sehr, sehr typisch amerikanisch, diese analysefeindliche Populärkultur, die eben darauf aufbaut, dass Leute auch zu faul sind, Dinge abstrakt darzustellen und abstrakt zu durchdringen, sondern eben Stories, ja, und die sich eben einprägen. Und genauso wie man eben auch über mich Stories erzählt und über dich und auf der anderen Seite in der scheinbaren Bedingung dazu eben die Story der Frau, der erzählt wurde, dass sie hier Kellnerin oder Putzfrau werden darf. Und hört ja, ich darf putzen für Deutsche und dann wird sie Prostituierte. Ne? Und ihr Pass wird ihr weggenommen und sie bekommt keine Ahnung schon.
Und es ist traurig und ich lache, direkt, aber ja.
Direkt, wo sie aus dem Flugzeug steigt, schon sofort der so irgendwie K.O.-Tropfen und wird dann im Auto, wird ihr der Pass weggenommen, dann kriegt sie ihre erste Dosis Heroin und dann ist sie kompletter Zombie und irgendwie muss immer wieder dieselben, also doch mal dieselben Begriffe. Die Frauen
und die Männer merken das auch gar nicht. Die Männer merken das auch gar nicht.
Oder sie finden es geil. Oder sie finden es alle geil. Genau, das ist immer so die
Frauen. Weil alle Männer sind richtige Schweine.
Die Frauen liegen immer, immer in einem Zimmer, sind immer in das Bett irgendwie fixiert oder können sich nicht irgendwie selbstständig bewegen. Die Männer kommen immer rein, haben immer bereits eine Monster-Erektion. Ja, da muss man nichts dafür tun. Also in den Köpfen der Portionsgegner haben Männer immer eine Erektion, wenn sie Frauen
laufen immer mit einer Erektion rum.
Ja, die machen damit die Türklinke auf. Und dann kommt immer die Formulierung, in alle Körperöffnungen penetriert. Ja, also... und das ist immer diese Mischung aus Angst und Pornovorstellung und ja, ich meine, wir wissen alle, der Job ist nicht immer nur angenehm, aber das ist ja die Vorstellung von easy, ja, der hat eine Erektion, du musst nichts dafür tun. Man kann sich auch vorstellen, dass wenn das keine erotische Fantasie ist, das unter Umständen furchtbar sein könnte, aber dann auch die Behauptung, das seien jeden Tag 30, 40, 50, man denkt, wie kommt diese Akquise zustande? Wie schaffen die das, so viele Kunden überhaupt zu akquirieren? Ja, also die Zahlen sind erstens nicht belegbar, zweitens verrückt, drittens geht man irgendwie davon ein Bild aus, dass keine Prostituierte, die ich kenne, so belegen würde. Ich weiß nicht, wo diese Bordelle sind. Ich weiß auch nicht, wie die Kunden da hinkommen. Und vor allem, wenn sie es wissen und belegen können, warum schicken sie da nicht die Kripo hin? Weil das ist ja nun ganz offensichtlich eine illegale Tat, ein Straftatbestand extremer Schwere, wenn dort Vergewaltigungen stattfinden und alle Formen von Zwang, Zuhälterei und Weisung. Sexarbeit ist ja weisungsfrei, ja. Deswegen sind die meisten selbstständig, weil der Arbeiten angenommen, da würde jemand Prostituierte fest anstellen. Der dürfte denen nicht sagen, dass sie arbeiten sollen.
Ja.
Weil es eben die sexuelle Selbstbestimmung ein höheres Rechtsgut ist, als irgendwie dieses Arbeitnehmerverhältnis.
Und was wir jetzt betonen müssen, ist ja, dass es das gibt es ja. Es gibt ja tatsächlich Fälle von Zwangsprostitution, gibt es, aber es ist eine Rosine, so.
Selbst mal angenommen, es wäre so, dass es häufig wäre, ja, dann ist es immer noch kein Grund, dass man uns bekämpft und nicht die, denn gegen die hat man bereits Gesetze, ja.
Genau.
Gut, das zweite Teil von dieser Rosinenpeckerei ist die sogenannte Faultierinduktion. Also Induktion heißt ja ein logischer Schluss. Also man die Informationssuche beenden, die Recherche beenden, sobald man was Passendes gefunden hat, ne? Also während man eben beim Rosinenpicken sich irgendwie das sucht, was man will, geht es hier darum, dass man einfach unbequeme Sachen vernachlässigt. Man vernachlässigt zum Beispiel die Tatsache, dass es bereits Gesetze gibt. Man vernachlässigt die Tatsache, dass es weisungsfrei ist. Und man vernachlässigt auch die Tatsache, dass man auch in der Ehe vergewaltigt werden kann und irgendwie mit Zwang belegt werden kann. Man vernachlässigt also alles, was dieses Bild stört oder irgendwie relativieren könnte.
Eine differenzierte Recherche.
Ja, genau. Oh so, und das letzte Buchstabe in dem Wort Plurf ist V. Und V wie Verschwörungsmythen, Verschwörungserzählungen. Also dass man irgendwie geheime Bünde unterstellt oder geheime Verbindungen, die die Absicht haben, die Menschen zu täuschen. Also die Verschwörung bei denen ist dann halt, dass Frauen wie wir mit irgendwelchen Politikern oder der Zuhältermafia, wer auch immer das ist, im Bunde sind, um irgendwie die Frauen Osteuropas hierher zu locken und sie auszubeuten.
Die Zuhälterlobby.
Abgesehen davon, dass wir beide als Geschäftsfrauen ja so wahnsinnig viel davon haben, wenn Frauen an der Kurfürstenstraße stehen, ne, und da Sex für 20 Euro anbieten. Ja, okay. Wobei man natürlich auch mal sagen müsste, okay, die bieten die für 20 Euro an, das war angenommen, das stimmt. Dann machen die das, die könnten es auch teurer machen, aber sie entscheiden sich dafür. Mal angenommen, die haben 5 Kunden am Tag, wo sie einen Blowjob anbieten für 20 Euro. Dann haben sie am Abend 100 Euro. Mal angenommen, sie müssen davon noch was abgeben, haben sie vielleicht 50. Das wäre übrigens schon illegal mit 50% Provision. Ja? Aber mal angenommen, sie haben mindestens 50 Euro. Dann haben sie nach wie vielen Tagen haben sie dann 100 Euro, noch 2 und dann nach irgendwie 4 Tagen haben sie 200, nach 8 Tagen haben sie 400. Was kriegt ein Hartz-IV-Empfänger in einem Monat?
Ich habe keine Ahnung.
400 Euro.
Aber ich glaube auch ungefähr so viel, oder? Ja,
ja, genau. Da, ich meine, wie viel kriegt man als Putzfrau am Tag bei McDonald's? Ja, wie viel kriegt man, keine Ahnung, als Pflegerin? Insofern, die Leute, die dann sagen, die Frauen, die da stehen, für so wenig Geld das machen müssen, sag ich, ist für euch das wirklich, wenn es für eine Frau irgendwie weniger unangenehm ist, mal einen Penis in den Mund zu nehmen oder in einem Wohnwagen Leute zu empfangen, als zu putzen und in Klammern sich vielleicht trotzdem noch irgendwie angrapschen oder sexistisch beleidigen zu lassen vom Chef, dann ist das ihre verdammte Entscheidung. Ja. Ich bin natürlich auch dafür, dass Sex was Kostbares und Teures ist. Und ich habe ja auch so hohe Preise, weil ich mich dafür entschieden habe. Aber ich kann auch nicht jetzt Kolleginnen sagen, wer teurer oder ich verbiete es dir. Ne? Vielleicht gibt es für viele auch so, die sagen, ja, es ist eben irgendein wohlerwogener Aspekt. Klar, es ist wichtig, zum Beispiel dann zu überlegen, dass man sich irgendwie, dass man Strukturen schafft, dass man irgendwie zum Beispiel sowas wie Stammtische organisiert und sehr, sehr viel mehr irgendwie Sozialarbeit macht, und zwar die nicht nur Ausstiegsberatung ist, sondern auch einfach akzeptierende Beratung, wie die Hydra zum Beispiel in Berlin. Und dass die einfach ihre Rechte besser kennen, sich untereinander kennen und eben gestärkt sind und nicht demoralisiert. Mhm. Aber die Verschwörungserzählungen, die man aufbaut um das sogenannte Rotlichtmilieu, lassen sich einfach eben auch zum Beispiel durch Logik, durch den Nachweis von Logik auch leicht entkräften. Aber was keine Verschwörung ist, sind eben zum Beispiel Dinge wie, das können wir zu den Leuten, nach denen du mich gefragt hast, wie bestimmte Politiker und Vereine, die sich eben zum Ziel gesetzt haben, Prostitution abzuschaffen. Da ist eben als erstes dieser parlamentarische Arbeitskreis im Bundestag Prostitution wohin, geleitet von der Abgeordneten Frau Leni Breimeier von der SPD, die unten aus dem Wahlkreis A in Heidenheim kommt. Also zuerst mal zu der. Ne? Also die ist also quasi auf das Thema abonniert, die ist zuständig für Menschenhandel und beschäftigt sich aber nicht mit Spargelstechern oder mit den Frauen, die ins Nagelstudio kommen oder vielleicht nur am Rande, aber ihr Steckenpferd ist halt irgendwie Prostitution. Und sich zu profilieren, weil es eben auch ein sehr schillerndes Thema ist, ne? Allerdings mit mäßigem Erfolg. Ne? Sie hat ja selbst auch schon zugegeben in der Zeit, in einem Interview, dass sie in ihrer Partei eine Minderheitenmeinung vertritt. Die meisten in der SPD, die meisten Landesverbände haben sich auch schon gegen das Sexkaufverbot oder Prostitutionsverbot gestellt. Ne? Ihr Wahlkreis A in Heidenheim, das ist eine Ausnahme in Baden-Württemberg. Ne? Baden-Württemberg ist auch ein interessantes Bundesland, ja, dazu gleich später. Aber eben Breimeier, das weiß ich auch von ihren Amtskolleginnen, zum Beispiel Ulle Schaus, das ist die Frauenbeauftragte der Grünen, er hat gesagt, die Lady, die ist eine ganz patente Genossin eigentlich und tolle Mitstreiterin bei allen möglichen Themen, aber in Sachen Sexarbeit, da ist sie einfach nicht erreichbar für rationale Argumente. Sie ist einfach eine Fanatikerin und sie ist völlig ratlos, was das angeht. Ne? Also,
oh, wow.
Also ich nehme an, Lady Breimeier hat sich damit zumindest politisch wohl mit dem mäßigen Erfolg. Aber innerhalb Baden-Württembergs ist sie natürlich da ziemlich gut vernetzt. Ne?
Mhm. Ja, sie hatte ja auch mal getwittert anfangs, wo Corona quasi gerade uns überrollt hat in den ersten Wochen. So, ja, super, jetzt haben endlich mal die Bordelle geschlossen, man kann ja schon mal üben. So super ironisch, genau. Die Menschen haben gerade echt richtig heftige Probleme, manche landen irgendwie auf der Straße.
Nee, die standen de facto auf der Straße, weil es ist ja seit dem Prostitutionsgesetz verboten, im Arbeitsplatz zu übernachten.
Ja.
Und viele haben es halt heimlich trotzdem getan, weil sie auch wirklich nicht Geld ausgeben wollten für eine Unterkunft, weil sie das einfach sparen wollten und dann zurück nach Hause. Nun waren aber die Grenzen zu, sie kamen nicht zurück, hatten ihre Rückreise nicht organisiert gekriegt. Die Bordelle mussten schließen. Einige Betreiber haben dann auch gesagt, es kommt ja gar nicht in Frage, es ist kalt, kommt doch rein, ja, und wartet halt hier, bis ihr eure Reise irgendwie organisiert habt. Und haben auch teilweise noch Essen irgendwie gekauft und sowas, ne? Und das war für Breimeier herzlich egal. Ne?
Sie hat die Retterin hat einfach nur gehässig gelacht, anstatt dass da irgendwas passiert.
Sie hat mehrmals ja auch schon zugegeben, dass es ihr letztendlich auch egal ist, was den Frauen ist, die sie ja eigentlich vor allem abschieben möchte. Es geht ja vorwiegend um die Bestrafung der Männer und der Kunden. Ja, also das ist der treibende, treibende Motivation. Ne? Und genau, warte mal. Und Mit welchen, wer ist dann noch in diesem Arbeitskreis? Da ist der Herr Frank Heinrich von der CDU. Ne? Frank Heinrich ist, der Wahlkreis ist in Chemnitz, der ist von einem Kirchenmann. Ich habe bei ihm eine Kolumne geschrieben, mhm. da erkannte ich ihn noch nicht so genau. Da war ich einfach nur verblüfft von seiner Art, wie er den deutschen Rechtsstaat interpretiert. Der hat mir halt erzählt, okay, man weiß nicht, wie viele gezwungen sind, wie viele freiwillig, immer dieses Debakel. Gehen wir mal aus 50-50, ja, was meiner Ansicht nach extrem ist, aber na gut. Und der meinte, dann ist doch irgendwie das Recht, der einen Schutz zu erhalten, wichtiger als der Hedonismus der anderen Seite.
Mhm, das kenne ich auch als gängiges Argument, ja.
Nee, das ist kein Argument, das ist nur Unverschämtheit. Denn abgesehen davon, dass man durch das Verbot nicht die Situation der Betroffenen ändert, geht es nicht. Es nennt sich Utilitarismus. Man kann einen Staat nicht so gestalten, dass man sagt, wir können die Rechte der einen Gruppe nicht anders durchsetzen, als indem man die Rechte einer anderen wegnimmt. Ich meine, wer muss sich als nächstes opfern? Sagt man, viele Menschen sind übergewichtig, also müssen wir leider Zucker verbieten für alle? Ja? Ja. Oder man sagt beispielsweise, ja, in sehr vielen Ehen passiert sehr viel Gewalt, also verbieten wir die jetzt. Man muss doch trennen können. Also wenn der Staat eine Aufgabe hat, dann dass er da eine Abwägung macht und das trennt.
Ja, und ganz, das ist ganz, auch ganz zu schweigen davon, dass es irgendwie Wege gibt, sowas zu verhindern.
Aber ganz zu schweigen davon, dass nicht unbedeutende Organisationen wie die Diakonie, ja, oder die Deutschlands oder Amnesty International, der Juristinnenbund, natürlich alle Sozialarbeiter, die sich damit auskennen, sagen, ein Verbot befördert die Probleme der Opfer. Ja. Und zwar die sozialen Probleme auch. Ja, und genauso wie man ja auch dadurch in niemals auf die Idee kommen würde zu sagen, bei irgendwelchen Arbeitern in der Mine oder irgendwie im Baugewerbe zu sagen, hey, deine Arbeitsbedingungen sind so scheiße, ich verbiete dir jetzt deinen Job. Dann ist mal gut, weißt du. Und, bei Prostitution spielen da ideologische Momente eine Rolle. Und ich habe mich gefragt, wie kann es sein, dass ein CDU-Politiker so wenig auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen kann? Ja, wie kann es sein, dass der nicht versteht, dass der deutsche Staat dafür da ist, auch die Rechte von Minderheiten zu schützen? Ne? Und dann beschäftigte ich mich damit, in welchen Vereinen der Mann sonst noch so ist und seine Mitarbeiter. Ne? Also das Bündnis gegen Menschenhandel oder gemeinsam gegen Menschenhandel besteht eben aus verschiedenen Organisationen, die also Uwe Heimowski ist zum Beispiel sein Mitarbeiter, der ist zum Beispiel Angehöriger der EAD, also dem evangelikalen, der evangelikalen Arbeitsgemeinschaft Deutschlands. Ne? Und hat sogar den direkten Zweck, also Beauftragten am Sitz des Deutschen Bundestags und der Bundesregierung anzunehmen. Das ist da also praktisch echter Lobbymann. Ne? Und diesem Netzwerk gehören 39 Organisationen an, darunter zum Beispiel die Heilsarmee. Solche anderen Namen wie Every Nation Kirche, Haus Gottes e.V. und zum Beispiel ein Verein wie Mission Freedom. Der klingt ganz toll, ne? Also das ist ein Verein von Missionaren eigentlich und geleitet von einer Gabi Wendland. Ich habe auch ein Video von ihr auf YouTube geteilt, die halt so noch so 2020 erzählte, vor lauter Christen redete sie also von der Macht Gottes, Wunder zu wirken. Und ein Beispiel dafür war, dass sie ihn gebeten hatte, dass die Frauen in Villingen, Schwenningen und in Singen und in Baden-Württemberg und überall, die da irgendwie als Sexarbeiter, also als Sexsklavinnen quasi gefangen gehalten werden, dass die in ihre Heimatländer zurückkehren. Ja, also nicht, dass ihnen geholfen, sondern dass sie einfach abgeschoben werden. Und dann sagt sie den schönen Satz, und dann hat Gott Corona geschickt.
Ich habe gebetet jeden Tag, Herr Jesus. Ich bitte dich, lass die Frauen aufstehen, denn sie sind stark. Lass sie ihre Taschen packen und lass sie rausgehen aus den Bordellen zu Tausenden und lass sie zurückfahren in ihre Heimatländer und ihre Familien wiedersehen und ihre Kinder wieder haben und ihre Männer wieder haben. Und plötzlich kam Corona. Und Leute, ich behaupte, es kam, um uns zu helfen. Weil innerhalb von wenigen Tagen wurde ganz Deutschland Prostitution verboten. Und die Bordelle erfuhren das ganz schnell. Und die haben tatsächlich in Hamburg sämtlichen Leuten gesagt, ihr müsst nach Hause gehen. Packt packt eure Taschen, verlasst das Land, hier gibt es kein Geld mehr zu verdienen.
Also vor allem, wenn man überlegt, dass sie da gerade erklärt, dass Gott hunderttausende Menschen auf der Welt sterben lässt, damit es keine Puffs mehr in Villingen, Schwenningen gibt, weil seine Lieblingstochter ihn darum gebeten hat.
Vater, hier stehe ich, deine Lieblingstochter.
Das ist, ja, heftig. Aber so denken die. Ja? Und da sieht man also zum Beispiel, Gabi Wendland ist zusammen mit Frank Heinrich und 6 anderen Leuten, Uwe Heimowski eben, Vorsitzende von diesem Bündnis gegen Menschenhandel. Ja, die ist nicht irgendeine abgedrehte Randfigur. Und das Netzwerk ist noch sehr viel größer. Ne? Und übrigens, Gabi Wendland, also diese Mission Freedom haben auch zum Beispiel so, weil erstens waren es die mit diesem Fake-Opfer, von dem ich vorhin erzählt habe. Ne, und dann machen die sonst auch so dubiose Sachen, wie zum Beispiel machen sie Lichtheilung von Missbrauchstraumata. Also das Licht Jesu soll die Sünde irgendwie entfernen. Wir reden hier über Sachen, die nicht vor 30 Jahren passiert sind in irgendwelchen katholischen Kinderheimen, sondern heute. Ja?
Heftig.
Ja.
Ja, also es sind religiöse Fanatiker und rassistische Motivationen, die da so dahinter stehen.
Zum Beispiel, nur so als Beispiel, ne, da habe ich gefunden beim Recherchieren, da fand im November 2020, also genau genommen vom 8. bis 11. November, war der Kongress gegen Menschenhandel und sexuelle Ausbeutung. Und zwar im christlichen Gästezentrum Schönblick. Und Mitveranstalter waren eben auch unter anderem die Evangelische Arbeitsgemeinschaft Deutschland, Mission Freedom und noch ein paar andere. Und die da geredet haben, waren eben außer dieser evangelischen Nachrichtenagentur IDEA, die praktisch Propaganda verbreitet, zu deren Vorstand zum Beispiel ein Helmut Matthies gehört, ne, der seit Jahrzehnten auch Verbindungen zur Jungen Freiheit, also dieser neurechten Wochenzeitung, unterhält. Ne? Also von wegen Rassismus, da hast du ihn. Ja?
Oh,
und
wow.
Dann Frank Heinrich mit CDU. Dann, oh Wunder, Manfred Paulus, der Hauptkommissar, von dem ich vorhin gesprochen habe. ja, und dann zum Beispiel solche Figuren wie Annette Bauscher, die eine Beratungsstelle hat, die so Perlenschatz e.V. heißt, das ist auch ein evangelikaler Verein in Mittelhessen irgendwo, der muslimischen Frauen als Zufluchtsstätte dient, also Frauenhäuser betreibt, und wo es die eigentlich ja sonst gegen Frauenhäuser sind, weil die Frauen haben ihren Ehemännern zu dienen und es zu ertragen. Aber in diesem Fall geht es ja darum, dass die Musliminnen dem Christentum beitreten sollen.
Mhm.
Ja, also, naja. Und dann denkt man vielleicht, okay, das ist halt Baden-Württemberg und das sind halt irgendwelche einzelnen Abgeordneten. Es gibt ja auch noch zum Glück andere Kräfte, zum Beispiel die Gewerkschaften in Deutschland, die eben da andere Meinung sind. Das ist bei uns zum Glück auch so, wir sind ein laizistischer Staat. Aber dann beschäftigt man sich mit den USA, wo die Evangelikalen wahnsinnig stark sind, Millionen besitzen und politische Entscheidungen seit Jahrzehnten beeinflussen. Ja, und da kann ich diesen Film empfehlen. Ich habe dazu selbst nur recherchiert, indem ich diese Netflix-Serie gesehen habe, diese Netflix-Doku, die The Family heißt.
The Family,
Ja, und der will ich jetzt nicht vorgreifen. Wir können ja auch noch über andere Dinge reden. Ich will nur sagen, die Evangelikalen sind so eigentlich sehr oft agieren sie eher im Verborgenen. Die sind nicht so öffentlich und so majestätisch wie die katholische Kirche, die natürlich auch ihre eigenen Gründe hat, gegen Abtreibung, gegen Selbstbestimmung der Frau und natürlich auch gegen Prostitution zu sein. Und die vielleicht in vielen Ländern auch einen großen Einfluss hat. Aber die Evangelikalen haben ihn auch vor allem in westlichen Ländern.
Ja. Mhm. Siehst du das als
Risiko? Warte mal, noch eine Sache noch. Ja, dann gibt's diese Vereine, die eben reine sogenannte Rettervereine sind, wie Sisters e.V. von Leni Breinmeier beschirmherrt und Solvodi, die auch aus Baden-Württemberg von Lea Ackermann, die auch eine große Abtreibungsgegnerin ist. Und beide Vereine, da sieht die Hilfe halt für die Aussteigerin so aus, dass die als billig Arbeitskräfte an Zeitarbeitsfirmen vermittelt werden im Anschluss.
Oh wow. Mhm.
Also zu dem Problem, ne, der Protestanten, Produktivität geht zurück, Frauen, Selbstbestimmung, Problem. Man möchte sie nicht als rumvögelnde Hedonistinnen haben, man möchte halt irgendwie sie im Billiglohnsektor verschwinden sehen. Dann ist die Migration auch kein Problem, man kümmert sich nicht weiter. Und man möchte vor allem nicht, dass sie ein schlechtes Vorbild sind für Frauen aus der bürgerlichen Gesellschaft, die dann auf die Idee kommen, dass sie vielleicht nicht irgendwie ihren Männern dienen müssen und für irgendwie weniger Geld im normalen Lohnarbeitssektor arbeiten, weil es eben eine gefährliche, zersetzende Kraft ist für den kapitalistischen Staat.
Und auch die Ehe, also die bürgerliche Ehe. Ja, vielleicht.
Die Ehe ist ja ein weites Feld. Ich glaube nicht, dass die Ehe an sich was Schlechtes ist. Man kann sie auf verschiedenste Weise interpretieren, aber so wie die deutschen Gesetze sind, ja, wie die Familienpolitik der letzten Jahrzehnte aussah, die hier maßgeblich von der CDU beeinflusst war, ist die Ehe in der Tat etwas, was die Rechte der Frauen und der Mütter und übrigens auch der Kinder schwächt.
Mhm. Ja, es geht halt um Diversität von Lebensformen. Also ob ich jetzt polyamor lebe oder sexuell selbstbestimmt Prostituierte bin oder halt jeden Tag ein anderes Tinder-Date mit nach Hause nehme, das ist eben meine Entscheidung, das zu tun. Und ich glaube, es widerstrebt einfach dem Ordnungssinn.
Also ich kann eigentlich jeder Sexarbeiterin empfehlen, wenn ihr auf eure Rechte Wert legt, wählt einfach nicht die CDU. War nicht die AfD.
Ja, wie hoch schätzt du eigentlich jetzt das Risiko für uns ein, dass es tatsächlich illegal wird oder dass es irgendwelche schwerwiegenderen Entwicklungen gibt? Und was kannst du eigentlich, oder was wäre dein Aufruf an die Sexarbeitenden?
Hallo ihr Lieben, mit dieser vielleicht etwas deprimierend anklingenden Frage und dem schönen Nachgeschmack des O-Tons, den wir hier reingebastelt haben, entlassen wir euch jetzt mal ins Wochenende. Und ich verspreche euch schon mal, dass es nächste Woche ein bisschen fröhlicher werden wird, weil es Luisa sich natürlich nicht nehmen lassen wird, wenigstens noch ein bisschen über Sex zu reden. Bis hierhin schon mal riesigen Dank für all euren Support. Gerade wenn wir Folgen wie diese aufnehmen, dann ja, wird uns allen, glaube ich, nochmal bewusst, wie toll es einfach ist, dass wir euch irgendwie hinter unserem Rücken haben und dass ihr hier uns direkt zuhört und nicht den anderen, die da draußen nur über uns statt mit uns reden. Auch vielen Dank an alle Patrons, die uns unterstützen und diesen Podcast möglich machen und für die vielen tollen Bewertungen auf iTunes. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Tschüss, eure Lenia.